Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr da. Willkommen auch daheim. Es ist die letzte Predigt über das Thema Mut zum Aufbruch. Und nachher gehen wir in eine neue Serie. Das Aufbrechen hat für mich immer so ein bisschen zwei Seiten. Das eine ist, Aufbrechen bedeutet eigentlich immer eine gewisse Unsicherheit, weil ich nicht genau weiss, wenn ich aufbreche, wo lande ich denn? Was kommt beim Aufbrechen auf mich zu? Ist ein gewisses Risiko dabei? Auf der anderen Seite ist Aufbrechen auch ein Stück Segen, weil wenn ich aufbreche, komme ich ja nicht mehr an, wo ich vorher nicht war. Und da gibt es viel Neues zu entdecken. Und im geistlichen Sinn natürlich, glaube ich auch, da gibt es viel zum Abholen. Aufbrechen ist ein Schritt, der Mut braucht. Und heute geht es um das Thema Aufbruch in die Arme vom Vater. Heute kommen wir, wie wir schon gehört haben, zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Gleichnis, das ich glaube, das kennen wir vermutlich alle schon sehr gut. Das Gleichnis, vielleicht das bekannteste Gleichnis in der Bibel, ich weiß es nicht. Geschichte vom verlorenen Sohn oder Geschichte von den verlorenen Söhnen. Es geht ja dort um zwei Söhne. Und in dieser Geschichte geht es um die Beziehung zwischen diesen Söhnen zu ihrem Vater. Und der Vater ist so das Bild für Gott dort drinnen. Und die Söhne sind eigentlich das Bild für uns Menschen. Und ich glaube, es gibt fast keine Geschichte in der Bibel, wo so knapp, kurz und prägnant das Evangelium erklärt. Erklärt, wie Gott handelt, wie Gott als Vater handelt. Und wir wollen jetzt auf die Geschichte hören, wir spielen sie ab. Danke euch.
Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Die Aufmerksamkeit gemerkt, es ist noch nicht fertig, aber wir wollen gar nicht die ganze Geschichte anschauen. Das ist eine Geschichte oder ein Gleichnis, wo ich mich jetzt wieder damit auseinandergesetzt habe und gedacht habe, ja, da könntest du eine ganze Serie machen. Das ist so reichhaltig. Es hat so viel, schon nur Wörtchen drin, wo man so viel dazu sagen könnte. Und der Morgen reicht lang nicht. Und darum lassen wir einiges weg aus dieser Geschichte. Wir legen den Fokus schon mal auf einen jüngeren Sohn. Der Sohn, der auszieht. Und es gäbe ja noch den Älteren. Und über den reden wir heute nicht. Aufbruch. Der jüngere Sohn, der bricht auf, und der erste Aufbruch bei ihm ist ein Aufbruch in Zusammenbruch. Der jüngere Sohn, der macht eigentlich etwas total Unglaubliches, Unerwartetes. Er geht zum Vater und zeigt ihm, zahl mein Erbe aus. Und da geht es etwa nicht um Erbvorbezug, wenn man ein Eigenheim kaufen oder so etwas. Es geht eigentlich darum, Vater, gib mir das, wo, wenn du stirbst, mir zusteht. Er wünscht sich eigentlich schon fast, der Vater ist tot, weil er hat, sein Interesse ist das Hab und Gut vom Vater. Und der Vater, er geht und teilt das Vermögen auf die zwei Söhne aus, auf. Und das war wahrscheinlich Land, das war Tier. Ich weiß nicht, hat es vielleicht noch ein bisschen Geld, also Silber oder Gold, keine Ahnung, was da alles rum war, was er aufzuteilen hatte. Aber er teilt das auf und gibt das seinen Söhnen. Und jetzt kommt es eigentlich noch mal knüppeldick, weil der jüngere Sohn, der geht an und der verkauft all das Zeugs. Der macht alles zu Geld. Also nichts davon, Vater, ich laufe jetzt in deinem Erbe weiter. Nichts davon, ich schätze und ehre, was du geleistet hast. Und ich laufe in dem weiter. Nichts davon, ja, mein Urgroßvater und der Großvater und mein Vater haben schon auf dem Acker gebaut und ich kann jetzt hier weitermachen. Nichts von dem, das ist ihm egal. Er will den Stutz, er will das Geld. Ich will jetzt mein Leben leben. Vater, deine Geschichte und dein Erbe, das, was gesehen ist, das ist mir egal. Ich will das Geld, ich will jetzt, ich will in die weite Welt ziehen. Ich will jetzt etwas erleben und nicht hier irgendwo ihre Tradition weiterlatschen. Ich will das Leben geniessen und das mache ich jetzt. Und der erste Aufbruch von diesem Sohn, der führt ihn in eine Katastrophe. Interessant ist aber da drin auch, wie geht der Vater mit seinem Sohn um in dieser Situation. Und das muss ja unglaublich schmerzhaft sein für einen Vater, das zu erleben, schon nur, dass sein Sohn sein Erbe will. Und dann noch zu sehen, was macht er jetzt mit dem ganzen Erbe, wo vielleicht schon seit Generationen Teil der Familie war. Und ich gehe mal davon aus, der Vater, das ist jetzt eine Annahme, das sehen wir ja nicht so direkt, der Vater hat seinem Sohn vorher x-mal schon gesagt, dass er ihn gern hat. Dass er ihn liebt. Er hat ihm sicher gesagt, dass er ein wunderbarer Mensch ist. Dass er Freude an ihm hat. Und das ist etwas ganz Zentrales, dass wir Väter und Mütter das unseren Kindern sagen. Dass sie wissen, da ist jemand, der liebt mich aus tiefstem Herzen. Weil diese Liebe, diese Annahme, die stiftet Identität. Die zeigt mir, wer ich bin. Und da ist jemand, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Wenn die Kinder wissen, da ist jemand, dann muss ich mich nicht beweisen. Ich muss nicht zuerst etwas leisten und erreichen, damit ich jemand bin. Der liebt mich einfach so. Das ist so etwas Zentrales. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, da draußen, vielleicht auch hier, ich weiß es nicht, wie sie dir aussieht, wo nicht genau weiss, wer er ist. Weil er nicht einen Vater oder eine Mutter hatte, die ihm gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich. Ich habe dich gern. Und du bist okay, wie du bist. Und du bist gut, wie du bist. Und so bitte ich alle Väter und Mütter, die jetzt hier sind, bitte vergesst nicht, dass euch ein Kind zu sagen, sei die Arme zu nehmen und sagen, ich habe dich gern. Ich liebe dich. Das stiftet so viel Identität im Herz und in der Seele der Menschen. Und ich glaube, dass wir eben viele Menschen sehen, die diese Identität nicht haben. Und dann müssen sie sie überall irgendwo suchen. In dieser Welt. Vielleicht bei diesem Gleichnis könnte man vielleicht auch interpretieren, wenn man jetzt hat vielleicht der Vater zu wenig auch die Liebe zeigt, ich weiß es nicht, dass der Sohn irgendwo anders das hat müssen suchen. Aber vielleicht kann man auch alle Liebe zeigen und dann will der Sohn gleich noch etwas anderes suchen. Das sei dahingestellt. Spannend in diesem Gleichnis ist, dass der Vater seinen Sohn einfach ziehen lässt. Er lässt ihn gehen. Er tut ihn nicht bemuttern. Das ist sowieso eine schlechte Idee von einem Vater. Aber er hebt ihn nicht zurück. Er respektiert seinen Sohn. Er respektiert die Entscheidung von seinem eigenen Sohn. Und das bedeutet, der Vater schaut seinen Sohn auf Augenhöhe an. Er sieht in seinem Sohn einen Mann, der eine Entscheidung getroffen hat. Und die Entscheidung entspricht nicht dem, was er sich wünscht. Nicht dem, was er denkt, das ist gut. Und vielleicht schon genau weiss, es kommt nicht gut. Aber er respektiert die Entscheidung von seinem Sohnemann. Auch wenn es weh macht, er lässt ihn los. Wir lesen überhaupt nichts darüber, dass er etwas sagt zu seinem Sohn. Er macht es, er gibt es ihm und lässt ihn los. In die Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist nicht ein einfacher Schritt für Eltern. Aber ich glaube auch, es ist ein wichtiger Schritt. Die Frage ist vielleicht ein bisschen, in welchem Alter. Ich durfte dieses Jahr mit meinem Sohn auf eine Schwedenreise gehen, 2 Wochen, wo wir unterwegs waren mit anderen Vätern und Söhnen. Und wir haben viel reden, Gespräche machen, auch Sachen unternehmen. Das war mega cool, so eine Zeit zu haben. Und am Schluss von dieser Zeit haben wir Väter unsere Söhne gesegnet. Und das war etwas sehr eine emotionale Sache, vielleicht für die Väter noch ein bisschen mehr als für die Söhne. Aber so ein kraftvoller Moment, wo man seinen Sohn darf segnen und sagen, ich liebe dich, ich habe dich gern. Und du bist mir wichtig. Und ich möchte dich, das war so ein bisschen auch das Ziel, ich möchte dich auch jetzt als mein Sohn anschauen, auf Augenhöhe. Und nicht mehr einfach das Kind. Und irgendwann kommt ja der Moment. Und es ist sicher nicht bei jedem Kind im gleichen Alter. Aber so ihm zu sagen, schau, ich traue dir aber jetzt zu, oder so, dass du gute Entscheidungen für dein Leben triffst. Ich traue dir das zu und ich möchte dir das zusprechen und ich bin mit dir. Auch wenn es mal in die Hose geht, natürlich. Und wenn es gut kommt, ist es gut. Und wenn es mal nicht gut kommt, dann schauen wir das zusammen an. Das gehört auch zum Leben. Und das ist ein Prozess. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Dass man einfach sagt, so, ab dem Alter kannst du es und vorher nicht. Das ist uns, glaube ich, allen auch klar. Es ist ein Weg, den wir miteinander gehen. Aber ich glaube, das Gleichnis hier, das lehrt uns und zeigt uns das auch, dass wir unsere Kinder auch loslassen sollen. Damit sie können aufbrechen können. Auch wenn der Aufbruch nicht unseren Vorstellungen entspricht. Und in diesem Gleichnis steht ja der Vater für Gott. Und der Vater schweigt dort. Er sagt einfach nichts. Der Sohn hätte ja können fragen, Vater, was meinst du? Ist das jetzt eine gute Idee, was ich hier geplant habe? Aber das interessiert den Sohn in diesem Moment nicht. Er will es gar nicht wissen, weil er vermutlich auch weiss, was der Vater denkt. Und dann ein Wort vielleicht an die Söhne. Wenn du Entscheidungen triffst als Sohn, als junger Sohn, dann ist es sicher nicht eine schlechte Idee, den Vater auch zu fragen, was denkst denn du zu meiner Entscheidung? Oder die Mutter natürlich, kann man auch fragen, das ist vielleicht manchmal sogar besser. Was denkst du zu meiner Entscheidung? Ich will das und das machen. Das heisst nicht, dass man dann immer nach dem muss handeln. Aber es ist sicher weise. Und noch viel weise, was ist Steiger von weise? Noch viel besser ist, wenn wir bei Gott nachfragen. Und ihn fragen, Gott, was meinst du zu meiner Entscheidung? Und ihn mit ins Boot nehmen. Ist das gut oder ist das eher etwas, was mir nicht gut tut? In unserem Gleichnis sehen wir einen Gott, der am Mensch die Freiheit gibt. Der Mensch ist ein Geschöpf von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Und der darf jetzt frei wählen. Und Gott lässt es einfach zu. Er lässt ihn gehen. Das Komische ist vielleicht dann bei den Menschen, wenn Menschen, solange es ihnen gut geht, nicht nach Gott fragen und denken, ja Gott ist mir gleich, wenn es ihnen aber dann schlecht geht, sie kommen, ha, der Gott schaut mir im Stich, der schaut gar nicht für mich. Und das ist etwas, was der Sohn in dieser Geschichte eben nicht macht. Und ich glaube, das ist seine Rettung da drin. Der zweite Aufbruch von diesem Sohn ist ein Aufbruch in die Arme vom Vater. Der Sohn hat mit allem gebrochen, mit seinem Elternhaus. Er hat auch, wenn man die Geschichte im Zusammenhang liest, wie und wen Jesus die erzählt und zu wem sie erzählt, ich komme noch darauf zurück, dann hat er nicht nur mit seinem Elternhaus gebrochen, er hat mit seinem ganzen Volk gebrochen, wo er dazugehört. Er hat mit allem vergangenen gebrochen. Er zieht in ein fernes Land und ein fernes Land bedeutet nicht einfach von Jerusalem auf Jericho ab, sondern wirklich weit weg. Wahrscheinlich ein Land, wo nicht von den Juden, sicher nicht von den Juden praktisch war, sondern von den Römern praktisch war. Und dort, in diesem fernen Land, weit weg, wo er niemand kennt, verprasst er sein ganzes Vermögen. Er lebt, wie er nur kann. Und wenn da steht, dass er sein ganzes Vermögen verprasst oder verschwenderisch gelebt ist, dann heisst das eigentlich, dass er mit Huren gelebt hat, dass er gefestet hat, dass er einfach alle Zügel losgelassen hat und Vollgas gegeben hat. Aber das Problem ist, sein Vermögen hat ein Ende. Und es war mal Aufbruch gewesen und plötzlich steht er ohne Geld da. Und dann kommt es ganz blöd, weil in diesem Moment oder in dieser Zeit gibt es noch eine Hungersnot. Und jetzt wird es existenziell für ihn. Er hat kein Geld mehr. Betteln kannst du in einer Hungersnot auch schlecht, weil die anderen haben auch schon nichts zu essen. Und das ist eine schöne Misere. Und wie schön ist es, dass man in so Notlagen eine Familie hätte, oder? Wo man hingehen kann, wo da ist für einen. Oder wie schön ist es, dass man in so einer Notlage eine Gemeinschaft von Menschen hat, wo man weiss, auf die kann ich jetzt zählen, die unterstützen mich, ich habe Support. Aber er hat nichts von dem. Er ist weit weg in einem fernen Land. Da ist niemand, der ihm hilft. Da ist niemand, der ihn unterstützt. Er ist es niemand und nichts in einem fremden Land. Und was macht er dort? Er sucht verzweifelt nach einem Job und hört als Sauhirt, Schweinehirt an. Und er bekommt den Job. Und er wünscht sich dort, könnte nur von dem essen, was die Säue haben. Aber nicht einmal das gibt man ihm. Er hat wahrscheinlich gerade so knapp genug, dass er nicht stirbt. Aber der Hunger ist nicht gestillt. Und so hier, ich bin ja ein Bauernsohn und ich weiss jetzt, eben, das geht jetzt vielleicht nicht ganz auf, aber so in meiner Erinnerung, das ist jetzt nicht die anspruchsvollste Aufgabe, die es gibt. Und in dieser Zeit vielleicht noch weniger anspruchsvoll als vielleicht heute einer, der eine ganze Schweinezucht hat. Du hast einfach dort in diesem Feld zu diesen Säuen müssen schauen. Und Säuen, die sind sehr fruchtbar, die bekommen bis zu 3-mal Junge pro Jahr. Und du musst nicht einmal schauen, das passiert von selber. Das ist nicht bei einer Kuh, wo man da muss ständig schauen muss, klappt es, geht es nicht, müssen wir helfen. Nein, das funktioniert tipptopp in der Säu. Die schaffen das auch alleine. Da muss man einfach schauen, dass sie ein bisschen zu essen haben und dass nicht irgend sonst jemand kommt und die wegnimmt oder so. Also du brauchst keinen Bachelor, oder? Zum Schweinehirt sein und keinen Masterabschluss. Das kann jeder dort anstehen. Ein bisschen schauen und ein bisschen Futter anschiessen. Und wenn da steht, in der Bibel steht, dass er sich an einen Bürger angehängt hat, dann bedeutet das eigentlich schon fast, er hat gefleht darum, dass er die Säue hüten, dass er zu den Säuen schauen darf. Und das ist für ihn natürlich das Tiefste und für einen Jude sowieso, wenn wir das noch in den Kontext setzen, ein unreines Tier, ist sowieso das Tiefste, was du machen kannst, zu den Säuen zu schauen. Und dann noch zu merken, die Sau, die er gehütet hat, ist ein Besitzer wichtiger gewesen als er, der sie gehütet hat, er der Hirt. Weil die Sau hat mehr zu essen als er selber. Er ist wirklich am Tiefpunkt angekommen. Und das Gute dabei ist eigentlich, er hat Zeit dort beim Hüten. Beim Hüten von diesen Säuen hat er Zeit, um sich über sein Leben Gedanken zu machen. Und liebe Leute, ich wünsche keinem so eine Krise, wie er hier erlebt hat. Und schon gar keine Hungersnot oder irgendeinen privaten Bankrott. Aber so Krisen sind nicht selten ein Wendepunkt im Leben. Und das ist bei unserem jungen Mann auch so. Es ist so der Turning Point, der Moment, wo sich sein Leben umkrempelt. Und wir lesen, und das ist beim Luther schön übersetzt, da ging er in sich und sprach. Dort mit den Säuen zusammen, in dem Schlamm und Dreck, hungrig, geht er in sich Endlich geht er in sich. Vorher war er immer außerhalb von sich. Er hat nur gesehen, was es Schönes gibt, was man, wie man das Leben geniessen kann, oder das Vergnügen oder der Reichtum. Alles haben, was man eben vielleicht nicht gerade hat. Er hat nur das gesehen, außerhalb von sich. Und jetzt hier kommt er zu sich, geht in sich und wird sich seiner Lage bewusst. Er wird sich bewusst, wie gut habe ich es eigentlich daheim gehabt bei meinem Vater. Er erinnert sich an die Liebe, die er gehabt hat vom Vater. Er wird sich bewusst, daheim, dort haben sogar Knechte zu essen. Dann geht es viel besser als mir hier, bei meinem Vater. Und da wacht der Jüngling auf. Sein Denken wird auf den Kopf gestellt. Es passiert Umkehr. Hier bei der Säu wird ihm bewusst, bei meinem Vater zählt der Arbeiter schon etwas. Der Taglöhner ist schon etwas wert. Der Hirt hat viel mehr Wert als hier, in dem weiten Land, wo ich bin. Und er bereut. Er wird sich bewusst, ich habe gegen den Himmel, gegen Gott und gegen meinen Vater gesündigt. Bei ihnen zu Schulden gekommen. Und er weiss, ich bin es nicht einmal wert, Sohn genannt zu werden von meinem Vater, von meinen Eltern. Aber vielleicht kann ich ja als Taglöhner zu meinem Vater arbeiten. Und dann habe ich es immer noch viel besser als hier, als Schweinehirt. Und er macht sich auf, er macht den ersten Schritt, er bricht auf aus seiner Not, aus seiner misslichen Lage. Und manchmal, ich glaube nicht, dass man das immer kann, aber manchmal ist es eben dran, dass man aus misslichen Lagen einen Schritt macht. Dass man selber aktiv einen Schritt macht und aus dieser Lage raussteht. Aus dem Elend. Und er bricht auf in die Arme vom Vater. Auf aus dem Elend, auf aus der Not. Reuig und erniedrigt. Und jetzt gibt es in dieser Geschichte nochmal einen Aufbruch. Einen dritten. Und einen total unerwarteten Aufbruch. Wenn wir uns überlegen, wer lässt Jesus zu bei dieser Geschichte? Das sehen wir im Vers 1 von Lukas 15. Es sind Zöllner, es sind Sünder, es sind die, die verstoßen sind von der Gesellschaft. Das ist eine Gruppe. Die andere Gruppe sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Sittenwächter, die genau wissen, was ist recht und was ist falsch. Wie leben wir denn mit Gott und wie nicht? Und jeder dazu mal, oder zumindest die meisten, die haben eins gewusst, die haben das Gesetz kennt vom Alten Testament. Und das heisst, wenn dort ein Sohn, ein Jüngling den Eltern nicht folgt, wenn er widerspenstig ist, so ein Junge, wie wir jetzt hier davon reden, dann hat er aufgrund von dem eigentlich nur eins, und zwar den Tod verdient. Der wäre gesteinigt worden. Und das haben die Leute dort, wenn sie das, die Geschichte hören, gewusst. Ob man es dann wirklich dazu mal noch so angewendet hat, das ist vielleicht nicht gesagt, aber man weiss, das war das Gesetz gewesen. So wäre man mit dem umgegangen. Und jetzt erzählt Jesus aber ganz etwas anderes, ganz etwas Unerwartetes. Da ist nicht ein Vater, der wartet zum Stein schiessen. Oder sein Sohn, den Gesetzeshüter auszuliefern. Das ist ein Vater, der ganz anders handelt. Und es ist ein Vater, der auch anders handelt, vielleicht als wir selber das würden machen, in so einer Situation. Ich weiss nicht, wie ich würde umgehen. Vielleicht würde mir eher sagen, ja, schön bist du zurück, ich freue mich riesig. Ich glaube, das würde fast jeder Vater machen. Aber dann würde man sagen, ja, du hast einen schönen Seich gemacht, oder? Und jetzt, Bursch, mal, wir versuchen es wieder zusammen, aber jetzt musst du dich zuerst mal ein bisschen bewähren. Jetzt wollen wir mal sehen, meinst du das auch wirklich ernst, was du da sagst? Und verhebt das auch? Und ja, jetzt machen wir mal ein bisschen eine Probezeit zusammen. Und wenn es dann wirklich gut ist, ja, dann können wir dann immer noch schauen, wie wir zusammen geschehen wollen. Aber komm mal, oder? Aber so geht der Vater nicht um, da. Er geht ganz anders mit seinem Sohn um. Was macht er als erstes? Er springt ihm entgegen. Als er seinen Sohn von weitem sieht, voller Mitleid steht da, springt er seinem Sohn entgegen und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Vater bricht auf seinem verlorenen Sohn entgegen. Und der Vater hat keine Ahnung, kommt jetzt der Sohn einfach heim und sagt, Papi, gib mir noch mal Stutz, dass ich wieder gehen kann. Oder kommt er wirklich heim und ist reuig und tut Buss oder ist, ja, will es einen Neuanfang machen? Der weiß nichts. Er sieht nur seinen Sohn von weitem. Von weitem. Und er springt los. Und das Interessante, oder ich meine, die Handlung, wie der Vater umgeht, so ist, das ist ein Bild für Gott. So geht er mit uns um. Das ist Evangelium in Kurzfassung. Und wo der Vater seinen Sohn von weitem sieht, und das finde ich auch so spannend, er sieht ihn von weitem, das heisst, der Vater schaut um. Der Vater hat den Sohn nicht einfach abgeschrieben und vergessen in dieser Zeit, sondern vermutlich ist er jeden Morgen wieder aufgestanden und denkt, wo ist eigentlich mein Sohn? Ist er neu? Kommt er zurück? Er hält Ausschau. Wo bleibt er nun? Und das zeigt, dass die Liebe vom Vater nie verloschen ist in dieser Zeit. Jeden Tag hat er ihn erwartet. Jeden Tag hat er gehofft, er kommt wieder heim. Und wo er ihn sieht, rennt er los. Und das ist nochmal etwas, was eigentlich ein betagter, alter, orientalischer Mann nie würde machen. So ein Mann würde vielleicht gemütlich schlendern, oder? So ein bisschen in die Richtung, das würde man machen. Aber das betagte, orientalische Mannsäckchen ist nicht in der Weltgeschichte umeinander. Das macht man einfach nicht. Aber es ist ihm wurscht. Er macht es, weil sein Sohn kommt. Und er springt seinem stinkenden, in Lumpen gehüllten Sohn um den Hals und küsst ihn. Der wartende, trauernde, sich nach seinem Sohn sehnende, sich nach seiner Tochter sehnende Vater, das ist ein gewaltiges Bild für das Herz von Gott. So tickt das Herz von Gott. Das ist sein Charakter. So ist Gott. Und spannend in dieser Geschichte hören wir irgendeinen Vorwurf an seinen Sohn. Das habe ich schon gedacht, oder? Dass es so rauskommt. Hätte man sich ja überlegen im Voraus. Oder irgendein Moralvortrag. Oder irgendein mahnender Finger. Über das liederliche Leben, das der Sohn gelebt hat. Nicht ein Wort kommt aus dem Maul vom Vater. Er schweigt darüber. So wie er dann schon geschwiegen hat, als er das Erbe ausgeteilt hat. Er macht es anders. Bei ihm zeugt die Umarmung und der Kuss davon. Mein lieber Sohn, ich habe dich gern. Schön bist du da. Ein Knecht, der würde wahrscheinlich sein Herr auf die Füße küssen. Und ein kleiner höher gestellter Knecht würde ihn vielleicht noch auf die Hand küssen. Aber ein Kuss auf die Backe bedeutet, wir sind auf Augenhöhe. Wir sind gleich. Du bist mein Sohn und ich küsse dich auf die Backe. Und ich muss mir das nicht einmal überlegen. Weil du eben mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter bist. Und der Vater macht das, was wir alle zusammen so dringend brauchen. Er drückt seine Liebe und sein Erbarmen aus. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Auf der anderen Seite fragt man sich vielleicht, wenn man sich in die Elternrolle schlüpft, kann man denn so schnell einfach über Fehler wegschauen? Ja, man kann. Punkt. Der Sohn war reuig, der Sohn hat Buße da. Aber dann muss man nicht ewig noch in Sack und Asche rumlaufen, oder? Der Vater, er denkt ganz anders, er denkt jetzt ans Feiern. Er denkt, hey, jetzt packen wir den Wein aus, jetzt holen wir frische Kleider, jetzt holen wir das Mastkalb, das wir eigentlich für andere Partys aufheben, aber jetzt wird gefestet. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er, ist wieder daheim. Das ist Grund zum Feiern. Ich habe mal einen Satz von einem Pastor gehört. Buß darf nicht leicht fertig sein, aber Buß darf schnell fertig sein. Und das finde ich ganz gut. Das dürfen wir mitnehmen. Man muss nachher auch aus dem Blick vom Sohn nicht ewig in diesem Sumpf innen suhlen und denken, was, natürlich ist es nicht immer so einfach, wie vielleicht jetzt in dieser Geschichte, das ist mir auch klar. Aber Buss bedeutet, es darf auch mal schnell fertig sein. Und man kann es abhökeln. Und man muss nicht dann immer als der verlorene Sohn rumlaufen. Er darf auch wieder als der Sohn vom Vater, der eingesetzt ist, vom Vater rumlaufen. Und das Bild von dem Vater und von dem, wo seinem Sohn entgegenspringt, das darfst du auch für dich ganz persönlich mitnehmen. Und du darfst selber auch immer wieder aufbrechen und dich aufmachen in die Arme vom Vater, weil er auf dich wartet. Und es ist nicht abhängig, ob ich jetzt alles perfekt gemacht habe oder nicht. Er wartet trotzdem und er freut sich. Und er sieht dich schon von Weitem. Und er hofft schon, wenn er von der Weite sieht, dass du in seine Nähe kommst und dass du ihn suchst. Und er freut sich auf nichts mehr, als eben dich in die Arme nehmen und dich heben, dich umarmen und zu küssen. Und ich weiss nicht, wo du stehst. Ob du weit weg stehst vom Vater oder ob du ganz nahe bist von ihm. Vielleicht sind wir auch mehr der zweite Sohn, den wir jetzt nicht darüber geredet haben, der die ganze Zeit sehr nahe beim Vater ist und doch so weit weg. Ich möchte dich ermutigen, die aufzumachen. Und nicht aufzumachen in die Selbstvorwürfe oder darin unterzugehen, sondern aufmachen zum Vater. Er, der dich erwartet. Er, der sich freut, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir zusammen zu sein. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken für die Geschichte, die du uns hier weitergibst, für die Geschichte, die uns so den Herzschlag zeigt, von dir und von deinem Vater. Wie du mit herausfordernden Situationen umgehst, wie du mit uns umgehst, mit unseren Fehlern, mit dem, was wir nicht im Griff haben. Und ich möchte dir danken, dass du hier wartest, mit offenen Armen. Dass du schaust, Ausschau haltest. Gerade dort, wo wir vielleicht so weit weg sind von dir, sei es innerlich oder äußerlich. Du schaust. Und du freust dich darauf, wenn wir zu dir kommen, wenn wir uns aufbrechen, wenn wir aufbrechen und in deine Nähe kommen, deine Gegenwart suchen. Und ich bitte, dass du jedem von uns auch zeigst, wo ist es dran, jetzt, gerade in den nächsten Wochen, aufzubrechen in meinem Leben. Wo muss ich alle Mut zusammen und sagen, da breche ich auf. Auf, vielleicht aus einer Not, aus einem Elend, aus einer Herausforderung in meinem Leben, wo ich einfach am Rand stehe, wo ich aufbreche und sage, ich lasse das hinter mir und ich gehe zu dir, Vater. Und Vater, ich bitte einfach um deine Gegenwart, dass wir immer wieder erleben dürfen, das Mitleid, die Barmherzigkeit, die Liebe, die du hast. Und dass wir von dieser dürfen erfüllt sein. Und dass das eben deine Liebe und deine Nähe unsere Identität ausmacht. Dass das uns zeigt, wer wir sind. Und wir so einfach dürfen durch die Welt gehen, als Menschen, die wissen, wo wir hingehören. Komm du mit uns und berühre unsere Herzen immer wieder aufs Neue. Merci vielmals. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit vom Lobpreis gehen. Die Leute am Livestream.